Der Rollenspiel-Prepcast mit Philipp und Mirko.
Heute Cyborg.
Hallo und herzlich willkommen zum Rollenspiel-Prepcast, der Podcast, in dem wir Rollenspiel preppen mit mir Philipp und mit Mirko.
Hallo zusammen.
Hallo. Wir haben heute eine, ja, Premiere ist es nicht, das stimmt nicht ganz. Wir haben sowas schon mal für Dungeons & Dragons 5e gemacht, also die fünfte Edition. Aber wir wollen heute eine Themenfolge machen und da soll es um die Frage gehen, oder wir wollen sowas häufiger machen, da soll es ein bisschen um die Frage gehen, wie können wir oder wie leitet man gewisse Systeme, was sind unsere Erfahrungen damit, was sind vielleicht Tipps und Eindrücke, die wir während des Vorbereiten und Spielen hatten. Und die Premiere soll heute Cyborg CCCCCY sein. Genau, ich glaube, es ist ganz natürlich, da zum Beispiel an dem Beispiel Cyborg sehen wir ja, du hast das weitaus mehr gespielt und geleitet als ich. Aber wir haben beide irgendwie unsere Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz typisch für die Systeme, die wir besprechen wollen. Wir haben ja viel im Podcast meistens über die Systeme gesprochen und Cyborg ist jetzt eben unser erstes, weil es jetzt natürlich auch bei dir direkt in der nahen Vergangenheit liegt, dass du das geleitet hast oder beziehungsweise bist sogar immer noch dabei,
ja? Ja, ich bin eigentlich mittendrin.
Mittendrin?
Ja, wir haben dabei auch immer so ein bisschen die Prepcast-Brille auf, ja, also wir schauen uns das immer so durch die Brille des gemeinsamen Vorbereitens an, aber natürlich haben wir es auch schon zusammen gespielt und haben auch schon unsere Erfahrungen mit dem System gemacht. Ich glaube, ich habe das jetzt über fünfmal habe ich es mindestens geleitet. Ich glaube, ich habe es bestimmt eher zehnmal geleitet, ja, wenn ich so drauf schaue. Also zehnmal unterschiedliche Sitzungen. Nee, ist nicht viel, aber ich glaube, es ist schon ganz ordentlich für ein System, das jetzt nicht mal seit einem Jahr draußen ist oder so. Ich habe es nicht mal seit einem Jahr in den Händen, würde ich sagen so. Und es hat mich echt auch in seinen Bann gezogen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Artworks so stark sind, klassisch in der Reihe. Und wir haben es zusammen auf dem Kurt gespielt.
Ja.
Glaube ich. Ich habe es auf dem Dreieich geleitet, da warst du auch mit dabei tatsächlich.
Aber beim Dreieich habe ich auch mitgespielt, da saßen wir vor den Toiletten im Spiegelsaal.
Im Spiegelsaal.
Krasser Euphemismus für den Platz.
Ich fand den Tisch aber gar nicht schlecht.
Der Tisch war cool,
War cool. War eine coole Con und wir konnten da ein bisschen Musik machen. Aber man hatte schon auch ein bisschen Laufkundschaft. Aber das Con-Feeling war da, war echt gut, war auch in der großen Gruppe. Und ich habe auch sonst immer mal wieder geleitet, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe das dann auch als Kampagne gemacht, wenn ihr euch das anhören wollt. Wie lange ist das her? 10 Folgen hast du gesagt?
Circa 10 Folgen, glaube ich. Also Folge 77 haben wir angefangen mit Cyborg, wenn ich richtig bin. Dann haben wir die kurze Pause drin gehabt mit Wichteln und so weiter. Und dann geht's Folge 80, glaube ich, weiter. Wir haben ja echt ja einige Runs vorbereitet zusammen. Darum sollte es heute aber gar nicht gehen, um Runs im Speziellen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gerne nach dieser Folge nochmal anhören. Aber es soll ja heute darum gehen, was können wir euch irgendwie, also wie könnt ihr profitieren von den Fehlern, die wir gemacht haben? So rum will ich es formulieren. Ja, das stimmt, das ist natürlich übertrieben, aber trotzdem, im Idealfall wäre das genau der Modus, den wir uns vorstellen, ja, dass wir einfach mal so ein bisschen brainstormen, was sind die Erfahrungen, was muss man überhaupt alles mitbringen, was sind vielleicht Methoden, die man da anwenden kann, die für uns gut funktioniert haben, wie startet man überhaupt in so eine Kampagne rein oder in einen Few-Shot. Genau solche Fragen wollen wir heute beantworten und wollen das in Zukunft natürlich dann entsprechend auch für andere Systeme tun, immer wenn es eben reinpasst. Ich habe es vorhin schon mal so angeschnitten, Mirko hat das jetzt natürlich sehr viel gespielt im Vergleich zu mir. Das ist ganz logisch, dass du dann heute so ein bisschen die federführende Rolle übernehmen musst einfach, die zwänge ich dir förmlich auf. Ja, das ist aber natürlich, wenn wir über, weiß ich nicht, Monster of the Week oder so sprechen, natürlich dann bei mir ganz genau, oder ist es ganz genau andersrum.
Ich fände es wichtig, dass wenn ihr das gehört habt, dass ihr dann so ungefähr wisst, wie kann man das eigentlich leiten, wie kann ich das eigentlich vorbereiten und wie euch was mit an die Hand geben, dass ihr dann danach irgendwie Lust habt auch vielleicht und imstande seid, euch mit euren Freunden oder wen auch immer ihr einladen wollt, an den Tisch zu setzen.
Mit euren Feinden.
CY auch, geht auch. Ja. So, ladet einfach alle ein, vielleicht auch mit eurer Familie, vielleicht wollt ihr.
Oder mit widerlichen Konzernleuten. Ja, ist alles drin.
Bevor wir aber reintauchen, nenne ich euch mal so ein paar Eckdaten zu dem System, aber wirklich nur richtig kurz. Ich finde hinten immer diesen Text auf den Morgborg-Büchern, das ist nämlich aus dieser Reihe, quasi ein Spiritual Successor zu Morgborg, und hinten auf diesem großartigen Cyborg-Buch steht: ein nanoverseuchtes Weltuntergangs-RPG über kybernetische Außenseiter und Punks, die gegen eine unerbitterliche Konzernhölle wüten. Das ist schon also auf jeden Fall auch ein bisschen ein Dschungel an Worten. Ihr habt schon gemerkt, ich musste mich da durchkämpfen. Ich habe es auch übersetzt, denn Cy-Borg ist nur in Englisch erhältlich, ja, glaube ich, aktuell. Ist 2022 erschienen und wurde geschrieben von Christian Salien und er hat auch das Game Design dazu gemacht und Graphic Design, Art und Editing sind von Johan Nohr und das Ganze ist bei Stockholm Kartell und Free League rausgekommen. Ja. Hat auch vorne so einen Morgborg-Stempel, damit man auch bloß weiß, dass das irgendwie zusammengehört.
Wäre bei dem Namen kaum... Ja, könnte man da kommen, ja, okay.
Ja, wir haben ja schon drüber geredet, auch einmal, dass es so fast so ein Wortspiel ist, das dann gemacht werden musste. Das war so nur so eine Pun und dann haben sich beide hingesetzt und haben gesagt, so, wir machen jetzt dieses System. Und ich muss sagen, es hat bei mir ja sehr großen Anklang gefunden.
Ja, das stimmt. Er
ist auch schon sehr viel gespielt.
Dich hat schon richtig, richtig weggeflasht, ne?
Eine Sache, die ich liebe bei diesen Büchern ist, wenn man sie aufmacht, dann laden sie so zum Blättern ein, weil das ganze Buch, das ist jetzt sehr gutes Radio, ich kann euch das quasi nur beschreiben, immer so in Spreads funktioniert, also zwei Seiten, die zusammengehören und ein großes Artwork benutzen. Einfach toll. Falls ihr das Buch mal in die Hände bekommt, nehmt euch auf jeden Fall kurz Zeit, setzt euch damit hin und spätestens dann habt ihr Lust, es zumindest mal auszuprobieren oder zu spielen und das ist ein Sog, der ist diesen Büchern quasi vorbehalten.
Ja. Jo. Ja, absolut. Absolut. Kann ich nur so bestätigen. Die sehen ja echt immer krass aus, die Bücher. Das muss man auch echt sagen. Ne? Also Merkborg, ich glaube, nichts hat sich so in meinen Kopf gebrannt wie diese Waffentabelle, die einfach nur ein Bild von jemand ist, in dem all die Waffen drin stecken. es ist schon, ne? Ist immer schon irgendwie cool gemacht. So, was muss ich, wenn ich das leiten will, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, gibt viele Leute, die eine ähnliche Liebe zum Cyberpunk-Genre empfinden. Betonung liegt hier, habe ich im Podcast auch damals immer schon gesagt, Betonung liegt hier auf Punk, ja, nicht so auf Cyber, sondern also auch logischerweise, ja, aber ich weiß, Betonung auf den Punk jetzt im Vergleich zu sowas wie Shadowrun oder sowas, ja, immer so mein Vergleich, logischerweise muss es ja fast sein als, ja, zumindest ja, im deutschsprachigen Raum jahrelanger Platzhirsch in dem Genre und jetzt ist es mit der Frage, was muss ich mitbringen, wenn ich das mit an den Tisch nehmen will? Also was brauche ich oder was hat sich als hilfreich erwiesen für dich, genau, für uns?
Ja. Was nehme ich mit neben meinem coolen Travel Bag, den ich...
Genau, ja, da wollen wir jetzt heute nicht schon wieder drüber sprechen.
Ich rede immer darüber, auch mit Leuten, die das gar nicht kennen. Auch so, was muss man mitnehmen? Ich finde, ganz wichtig bei diesem System ist, die sind Rules Light. Also es gibt nicht so arg viele Regeln und das geht so weit runter zu brechen, dass man auch alles auf irgendwie so ein DIN A4-Blatt bekommt. Dieses DIN A4-Blatt findet ihr entweder auf der letzten Seite des PDFs oder auf cy-borg.io. Da findet ihr nämlich eine Rules-Übersicht, also so ein Cheat-Sheet. Und der ist für mich unabkömmlich. Ich finde den ganz wichtig am Tisch. Da stehen alle Sachen nochmal drauf. Wenn jemand nicht genau weiß, wie man angreift, steht das da beschrieben. Wenn jemand nicht genau weiß, was passiert, ich habe eine 20 gewürfelt, was passiert da nochmal? Ich gucke da ständig rein. Jeder Spielleiter guckt da ständig rein. Ihr braucht das wahrscheinlich nicht, weil ihr habt es hinten im Buch, das ist immer sehr gut gemacht, aber es ist super, das einfach nochmal auszuteilen und hinzulegen. Und Charakterbögen sollte man auf jeden Fall auch mitbringen, wenn man selbst erstellen möchte. Die findet ihr auch auf cy-borg.io, die würde ich ausdrucken. Und wenn ihr ganz wild seid, könnt ihr auch vorher schon Punks generieren, wenn ihr die nur so zum Reinwerfen wollt. Aber glaube ich, würde leere Blankoschiefs mitnehmen. Und hier schon der erste Hinweis. Ich fand, ein großes Highlight ist immer so eine Erstellung am Tisch.
Jo, auf jeden
und
Fall.
Und das wird untermauert mit leeren Character Sheets. Die Spieler machen sich dann dadurch zu eigen, dass sie es eintragen. Und am Ende bleibt nur noch das Gefühl von, das ist mein Charakter. Und man blendet komplett aus, dass man eigentlich alles ausgewürfelt hat.
Genau, also wäre auch mein großes Plädoyer, glaube ich, an der Seite von der spielenden Position aus, lass die Sachen auswürfeln. Das ist, also ich fand es war mega, mega cool, wenn man das am Anfang auch schon so kommuniziert, ne? Wenn man sagt, hey, ich würde es auswürfeln, finde ich am coolsten, hat am besten für mich funktioniert. Die meisten Spielerinnen und Spieler lassen sich da ja drauf ein. Du hast es, glaube ich, bei dir in der Kampagne auch gehabt, dass ich mich richtig entsinnt habe, dass ein Spieler sich dagegen entschieden hat, gesagt hat, nee, er wird sich es gerne aussuchen. Ist ja auch völlig fein. Also man kann das ja auch mixen,
genau,
und matchen.
Man muss dazu sagen,
ja, wunderbar.
Du bist schon in meine Falle getappt und die Falle möchte ich euch heute auch mitgeben. Die Falle ist nämlich, Ich sage nicht, wollt ihr auswürfeln oder nicht? Ich sage, wollt ihr eure Klasse auswürfeln oder nicht? Weil alles andere wird ja ausgewürfelt. Man könnte ja auch sagen, möchtet ihr euch auswählen, welchen Stil ihr habt und welches Ziel ihr habt? Nein, nur die Klasse dürft ihr euch im Zweifelsfall auswählen. Okay, alles andere wird ausgewürfelt. Die Frage würde ich euch auf jeden Fall mitgeben. Die finde ich auch stark, zu sagen, hey, will jemand von euch gerne einen Hacker spielen? Habt ihr da irgendwelche coolen Sachen, die ihr da ausspielen wollt oder vielleicht schon Konzepte? Aber viele freuen sich auch einfach mal, an den Tisch zu setzen und zu sagen, gib mir mal so ein W6, ich würfel den, ich finde was raus.
Ja, ich fand das auch mega, also mega geiles Ding. Hat so richtig so auf eine gewisse Art und Weise die Traveler-Narben wieder aufgerissen, auf eine sehr angenehme und gute Art und Weise.
Wenn ihr könnt, nehmt das Buch mit an den Tisch. Ist immer ein Hingucker und bringt die Leute dazu, auf jeden Fall auch mal reinzublättern. Man kann auch immer Artworks daraus zeigen, es bringt sehr viel auch Stimmung rüber. Und wenn ihr dann Tabellen auswürfelt, könnt ihr selbst ins Buch schauen und den Spielern schon übersetzt, wenn es eine Sprachbarriere gibt, sagen, was dort steht. Oft sind es nur ganz kleine Textteile, die man eintragen muss oder sowas. Und die sind dann leicht verständlich. Solltet ihr das nicht können, das Buch mitzunehmen oder mit PDFs zu arbeiten, empfehle ich tatsächlich irgendwie ein kleines Tablet oder sowas, wo man das nachschauen kann. Denn diese Tabellen sind umfangreich und auch nicht optional, wenn man mich fragt. Ich finde es ganz wichtig auszuwürfeln, was der Charakter will und was seine Obsession ist und sein Stil. Ich finde, das gehört dazu. Es wird als optional beschrieben, ist es aber de facto für mich als Spielgefühl am Tisch nicht.
Nee, hat es für mich viel ausgemacht. Würde es vom Gefühl her noch nackter machen, als es ohnehin schon ist durch den USA-Ansatz.
Genau. Also, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber hier ganz klar, bitte nutzt diese optionalen Tabellen.
Sind alles nur Tipps und Aussagen, ne? Also ihr könnt das natürlich alle machen, wie ihr wollt. Ich wollte mal kurz was zu dem Cheat-Sheet sagen. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ich finde tatsächlich, dass hier in Cyborg das extrem übersichtlich gehalten ist. Gerade die nicht bunte Variante, die nicht knalle gelb ist, sondern nur praktisch die Überschriften gelb gehighlightet hat. Das ist mega übersichtlich. Man hat auf einen Blick irgendwie alles, was man braucht, sind alles irgendwelche Tabellen und einfach nur, also ne, auch irgendwie die Mail-Function und Injury-Tabelle, aber mit dem D8 und sowas direkt schon mit drin. Mega, mega cool. Also mich hat es total abgeholt, weil das alles total clean vom Design, ganz klar strukturiert. Man sieht alles auf einen Blick. Auch als jemand, der das noch nie gespielt hatte beim ersten Mal, hat mir das sehr viel Halt gegeben. Und ich glaube, gerade wenn man als Spielleitung da noch nicht so fit ist, dass sich dasselbe Cheat-Sheet hinzulegen, finde ich eh immer geil. Kenne ich vom PBTA ja genau auch so, das Moveblatt genau auch so bei mir. Und einfach kurz auch zu erklären, wo ist es, wo kann ich das nachgucken? Ey, wie ist es eigentlich jetzt da und damit? Ah, das steht auf deinem Cheat-Sheet. Guck doch einfach mal hier direkt links von App ganz unten links siehst du die Glitches. Da steht genau, was du machen kannst. Ah, cool. Dann liest sich die Spielerin oder der Spieler das durch. Ist eine mega coole Sache. Klingt jetzt so banal, aber ich habe auch schon Cheat-Sheets gesehen, die furchtbar strukturiert waren, wo du fast verwirrt herausgekommen bist, als du das durchgelesen hast, als du reingegangen bist. Also von daher große Lanze, die ich brechen möchte für das Cheat-Sheet hier an der Stelle.
Ja genau, ich suche auch immer nach solchen Dingen für andere Systeme. Ja. Noch eine weitere Sache, wenn ihr ein Tablet oder sowas dabei habt, könnt ihr auch die digitalen Tools schon mal euch abspeichern, die auch
mega cool sind, ja.
Auf sci-borg.io findet, genau, da gibt es einen Punk-Generator. Falls jemand stirbt und muss schnell nachkommen, also ein Charakter stirbt, dann kann man da auch einfach sagen, hey, guck mal, hier ist dein neuer Ding, schreib dir den mal auf. Da gibt es einen NPC-Generator, falls sie jemanden treffen, ich habe noch keinen. Und da kann man auch einen zufälligen Run erstellen. Und jetzt kommen wir quasi zum zweiten, kleineren Teil. Das Location-Pad würde ich euch noch empfehlen, wenn ihr es erhalten könnt oder ausdrucken könnt. Ist auch komplett digital kostenlos. Printouts kann man auch erwerben. Also gibt auch da draußen so gedruckte Versionen davon. Und das sind immer nur so kleine Zufallstabellen und eine Map von einem Ort, den man bespielen kann. Wenn ihr gerne improvisiert leitet, was ich euch jetzt für die erste Session nicht unbedingt empfehlen würde, aber für später ist das super, um das mitzunehmen. Ich habe damit schon mal einen Run erweitert. Zum Beispiel, als die Spieler gefragt haben, wie, der wurde gekidnappt, wo ist der denn? Wir wollen weiterspielen. Habe ich schnell in so ein Location-Pad genommen, habe irgendwas ausgewürft, habe den da reingepackt und dann hatten wir einen ganzen Dungeon.
Das ist aber ein Supplement, das man kaufen muss, ne?
Das ist digital kostenlos, dann kann man sich es auch ausdrucken oder man kann sich die Ausdrücke kaufen. Also das ist kostenlos per se erstmal.
Okay, cool.
Ja, das ist richtig, richtig stark.
Der Support ist schon heftig auch.
Ne? Der Support ist heftig. Da haben License gesprochen. Dann würde ich fast sagen, sprechen wir vielleicht drüber, was man noch vorher lesen sollte oder was ihr euch anschaut als Spielleiter, wenn ihr das erste Mal Cyborg in die Hand nehmt und was ist so wirklich required reading. Es ist jetzt hier so, dass die Regeln echt kurz sind. Ich würde empfehlen, auf jeden Fall die Regeln für den Kampf kurz durchzulesen und vielleicht in Erwägung zu ziehen, ob man optionale Regeln mit einführt, wenn man schon ein paar Mal gespielt hat oder wenn ihr eher mit Leuten am Tisch spielt, die so ein bisschen mehr Regellast haben wollen, dann würde ich die auch noch anschauen. Mhm. Und vielleicht die Charaktererstellung, das sind noch so ein, zwei Spreads, die würde ich mir noch angucken, da ist unten so eine kleine Tasse, das findet ihr ganz, ganz schnell, das ist relativ weit vorne, wie die abläuft und dann habt ihr das meiste schon fast gelesen, wenn es um die Regeln geht. Ich würde da noch empfehlen, schaut euch das Abenteuer an, schaut euch die NPCs an und lasst euch ein bisschen einfach von dem Flair abholen. Es lohnt sich allerdings, das ganze Ding wirklich von vorne bis hinten zu lesen. Es sind erstaunlich wenige Worte.
Gut, das ist ja aber immer so, oder? Also genau, lohnt sich ja bei jedem Rollenspielsystem irgendwie.
Es ist auch, es wirkt relativ lang, aber dadurch, dass die Spreads teilweise nur so einen Satz drauf haben oder vier Sätze drauf haben, kann man das durchaus auch hier machen, würde ich sagen. Aber wenn ihr nur wirklich in der Bredouille seid, lest die Kurzregeln, lest kurz mal in die Charaktererstellung rein, überfliegt die Klassen und schaut euch wirklich das Abenteuer an. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ihr da zu spielen habt. Und da ist auch eins im Buch drin. Das würde ich auf jeden Fall mal studieren. Da würde ich mehr Zeit reinstecken als in die anderen Sachen, weil das hilft euch am Tisch massiv, wenn ihr das spielen wollt.
Ich habe auch, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich ganz interessant. Klar machen wir es heute für Cyborg, aber das ist irgendwie, finde es für alles super interessant.
Natürlich.
Nämlich Stichwort, was muss ich überhaupt lesen? Was sollte ich irgendwie lesen davon? Ne? Also ich kenne das aus ganz vielen anderen Systemen auch, dass du irgendwie gerade diese ganze PBTA-Sachen, manche Kapitel kannst du einfach immer einfach überspringen. So. Also ist einfach so, ne? Weil du mittlerweile dann auch weißt, wie das funktioniert. Also wenn dir dann das 20. Buch erklärt, wie Rollenspiel funktioniert, ist es sicherlich sinnvoll als Anfängerin oder Anfänger. Manchmal lese ich das auch gerne, weil das natürlich auch jeder Autor, jede Autorin anders darstellt und das auch ganz cool gemacht ist. Aber finde ich ganz interessant, dass du sagst hier, Charakterklassen kurz überfliegen, Kampf durchlesen, wie die Regeln funktionieren und dann einfach kurz das Abenteuer. Und hier wäre auch mein Punkt, das war so meine Erfahrung jetzt mit Cyborg, NPCs durchlesen gut. Ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz zentraler Aspekt, weil obwohl es so den Flair hat, den das Spiel auch hat, nämlich es ist ja nicht wie Shadowrun oder so, sondern fühlt sich ja eher wie, oder wie, weiß ich nicht, andere Cyberpunk-Spiele, die irgendwie so Remember Tomorrow oder sonst was, irgendwie die diesen Cyberpunk-Flair mit reinbringen, sondern es ist ja so wirklich wie ein Dungeon-Crawl an vielen Ecken. Zumindest spielt sich so, weil du merkst die OSR-Note an allem an, auch den Regeln, den Klassen, du merkst es irgendwie überall. Das ist auch cool, das macht ja auch den Flair dieser ganzen Sache aus. Und ich finde, dass gerade die NPCs gut durchzulesen von einem Run, viel davon, also, oder ich formuliere es anders, eine gute Brücke schlägt zwischen dem, wie sich Cyberpunk anfühlt oder meiner Meinung nach anfühlen sollte im Rollenspiel und diesem OSR-geprägten Ansatz. Und das ist richtig, richtig cool, weil die NPCs immer geil sind, die bringen genau diesen Flair, den du am Anfang mit diesem Satz für uns freundlicherweise übersetzt hast, ne? Irgendwie die kybernetischen Außenseiter und Punks, die gegen das System wüten und so. Ja. Das bringen die NPCs hier immer alle rüber und das ist geil. Und wenn ihr da irgendwie gut euch drin bewegen könnt in diesem Pool aus NPCs, ist mega cool, dann macht es für mich irgendwie Cyborg auch zu dem, was es ist.
Ja, ich glaube, das bringt auch einen großen Mehrwert. Ich glaube, es ist natürlich auch vollkommen offensichtlich, sich das Abenteuer genauer anzuschauen, aber hier gebe ich euch jetzt mal die Vollmacht von mir, dass ihr diese ganzen tausenden Zufallstabellen nicht lesen müsst. Ich würde euch sogar noch die Hand reichen und sagen, hey, wenn ihr sie nicht lest, dann werdet auch ihr am Tisch davon überrascht, dass jemand einen Hund hat, der aber so ein Cyberdog ist oder so. Und das ist schon so stark, einfach davon überrascht zu werden, von diesen kleinen, von diesen kleinen Momenten irgendwie. Ich liebe es. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Tabellen sind, die man gar nicht anschauen möchte, weil man davon überrascht wird, kann man viel davon einfach überblättern mit so dem Ansatz von, ah, wieder eine Tabelle, wenn ich die brauche, weiß ich jetzt, wo sie ist und dann geht man weiter. Und das geht dann tatsächlich relativ schnell. Was braucht man tatsächlich für Regeln am Tisch? Das Cheatsheet reicht vollkommen aus, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen, ja.
Ich glaube auch, ich würde am Anfang nicht arg viel Begleitpersonal mitgeben. Die würfeln einfach unmodifiziert und haben maximal Schaden und HP notiert.
Das ich ist dachte auch am Anfang, als ich das erstmal mit dir gespielt habe, bevor ich es gelesen hatte, dass du ziemlich viel gehandwaved hast. Das war ja, also, an manchen Ecken auch so, aber am Endeffekt war es nicht so viel, wie ich eigentlich dachte, sondern es ist tatsächlich so Rules Light.
Ja. Es ist wirklich so, also, Rules Light, genau. Cool. Man muss am Tisch einfach manchmal Entscheidungen treffen, die, weil das nicht im Buch steht, und das ist, glaube ich, Teil der Philosophie. Wenn ihr euch damit ein bisschen schwer tut, würde ich immer so in Richtung Realismus tendieren, wenn ihr es den Spielern schwer machen wollt, und hin zu einer Spielerfreundlichkeit, wenn man es ihnen leicht machen will. Auf dem Con habe ich immer wieder gesagt, guter Spielleiter sagt ja, das ist natürlich nicht immer richtig, ist auch natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, aber wenn ein Spieler fragt, hä, kann man eigentlich die Sauna hacken, dann ist natürlich netter ja zu sagen, als zu sagen, ah nee, ich glaube, die hat eine Firewall, es ist besser ja zu sagen, und das ist auch bei vielen Rulings dann wichtig tatsächlich, und ansonsten beruft euch auf die Regeln, die drinstehen, die sind meistens kurz und bündig und rules so, dass das Spiel vorwärts geht, und dann werdet ihr sehr wahrscheinlich auch ein leichteres Spielerlebnis haben, bei dem sich die Punks punkig anfühlen.
True. Jetzt haben wir viel über Regeln gesprochen. Die Frage, die sich mir immer stellt, wenn man sich einem neuen System widmet, und das ist eine Frage, ich glaube, die ist super zentral, also zumindest für mich immer, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht und wie es dir geht, Miro, aber für mich ist immer die Frage nach dem Core-Gameplay ganz zentral. Manche Systeme, wenn du das Buch liest oder das Regelwerk dir anschaust, beantworten dir die Frage relativ klar. Ich finde, dass Cyborg zu großen Teilen dazugehört. Gibt auch Systeme, bei denen ist das nicht so ganz der Fall, weil die dir einfach nur Regeln an die Hand geben und irgendwie Szenarien, und du weißt gar nicht genau, was mache ich jetzt, was bespiele ich da jetzt. Das Problem hatten wir bei uns im Podcast häufiger schon. Aber das ist, das finde ich hier ganz interessant. Es gibt aber auch hier, glaube ich, so ein paar Besonderheiten. Du hast jetzt schon oft gespielt. Willst du mal was dazu sagen, was genau das, das Core-Gameplay ist? Ja, und zwar auch wirklich genau, ja, weil, dass wir irgendwie Cyberpunk erwarten können, ist klar. Aber Cyberpunk hat ja auch sehr viele Facetten.
Ja, ich tue mir auch damit eine Übersetzung schwierig vom Core-Gameplay, so ein Kernspielfluss, könnte man sagen, oder so ein zentraler Spielelemente, Dinge,
die bespielt werden. Was ist tatsächlich das, das man wirklich bespielt? Also wie sieht es aus, was ich bespiele? Was machen die Punks? Das ist die Frage.
Die ragen. Ja, es ist eine schwierige Frage. Bei Dungeons and Dragons würde man sagen, man geht in Dungeons und kämpft gegen Dragons, aber das ist ja nicht ganz die Antwort.
Das ist nicht ganz
die Antwort. Als Cyborg ist es mehr straightforward. Ja. Und zwar ist das dadurch schon suggeriert, dass wir ein Abenteuer mitgeliefert bekommen. Ja. Und das oft dann schon so eine Stoßrichtung ist von dem, worauf es ausgelegt ist, und viele Fähigkeiten auch darauf ausgelegt sind, Runs zu machen. Aber nicht so im klassischen Sinne gut geplante, perfekte Runs, sondern eher so ein bisschen, naja, an den Haaren herbeigezogene Lösungswege von Leuten, die eben mehr wüten als planen. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit, die sich da ganz gut abzeichnet. Man kann natürlich sehr viel planen, aber das Spiel ist nicht unbedingt darauf ausgelegt, sondern die Personen, die man spielt, sind eher impulsiv, kommen eher aus dem unteren Teil, die sich gar nicht so viel mit so Details beschäftigen. Und ich glaube auch, dass das Spiel dadurch ein bisschen besser ist. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, dieses Core-Gameplay sind Runs beziehungsweise Dungeons mit so einem bisschen halt diesem Twist, dass man darin eine Aufgabe erfüllen muss, wie etwas finden, etwas rausholen.
Genau, also es macht was eigentlich, ich habe mehrere Fragen gleich an dich als unser heutiger Experte. Zum anderen aber auch ein paar Anmerkungen und so eher Schilderungen, wie ich das auch erlebt habe, von der spielenden Position aus. Also, ich finde zum einen sehr, sehr cool bezüglich des Core-Gameplays, also dem, was man tatsächlich da bespielt, und zwar für SpielerInnen als auch für die Spielleitung. Du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Dungeon. den man bespielt. Also die Abenteuer, die Runs, die man mitgeliefert bekommt, sind auf eine gewisse Art und Weise ein Dungeon. Ja. Und du hast es gerade schon gesagt, und es gibt eine Besonderheit, die ja den Run ausmacht, nämlich rein, was rausholen und wieder raus. Auf eine gewisse Art und Weise. In der simpelsten Art und Weise. Das ist natürlich nicht immer so simpel. Das ist ja genau das, was es so interessant und spannend macht dann. Ja, direkt auch schon beim ersten Run, der im Buch steht. Das ist ja auch so. Da gibt es ja auch eine Kleinigkeit, die das Ganze, dieses nicht so einfach macht. Ja. Aber das ist grundlegend die Idee. So, jetzt haben wir aber im Rahmen des Podcasts auch schon Runs vorbereitet. Da möchte ich gern später nochmal drüber sprechen dann. Aber ich will es schon mal anschneiden. Die zwar auch so funktionieren, aber noch twistiger waren, und die haben immer aus deinen Schilderungen sehr gut funktioniert. Also die waren ein bisschen weiter weg von dem Dungeon-Feel. Zum Beispiel All Money on Rufus Mark III oder sowas, ja. War ein bisschen weiter weg vom Dungeon-Feeling. Ein bisschen näher dran an so einem, also mehr Fokus auf die Aufgabe als auf den Dungeon. Das will ich nur noch mal so vom Ding her machen. Also da hat man schon ein bisschen Spiel. Ihr müsst nicht immer einen Dungeon mit MGs bespielen praktisch, sondern es hat schon, dieser Fokus liegt auf dem Run. Genau. Wie hat sich's für mich angefühlt? Da wollte ich anknüpfen an das, was du gesagt hast. Das trifft's nämlich sehr gut. Ganz viele Spiele strugglen immer damit, und da gibt's ja mittlerweile unzählige Lösungen, ob es jetzt Blades in the Dark, One Last Job, Shadowrun, es gibt noch ein Spiel, da ist mir gerade auch der Name entfallen.
The Sprawl.
Ja, der Sprawl, das meinte ich aber gar nicht, gibt noch anders, aber ist egal. Es gibt unzählige Systeme, die versuchen, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie gehe ich mit dem Struggle um, eiskalte Profis zu spielen, die das können, ja, die nicht irgendwie dumme Fehler machen eigentlich, aber jetzt machen Spielerinnen und Spieler halt einfach auch mal dumme Fehler, gehört halt dazu, ja. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem, und ich finde, dass Cyborg einen sehr guten Weg dafür gewählt hat, du hast es gerade schon gesagt, nämlich, es sind keine eiskalten Profis, es sind Punks, und die Punks halten sich nicht mit Details auf, und der eine flippt halt dann auch mal aus, weil dem eine Sicherung durchbrennt und macht halt den Fehler, weil er schnell irgendwas macht, ja. Das ist einfach so, und da müsst ihr für euch, glaube ich, war so, und vor allem auch dann eure, ja, sozusagen synchron mit der Spielgruppe, eure Stimmung und euren speziellen Vibe finden, um genau so irgendwie, also genau den Weg zu finden, wie ihr damit umgeht. Also wie weit schiebt ihr den Profi-Regler hoch und wie weit den Punk-Regler hoch und jeweils wieder runter. Also ich glaube, das ist sehr variable, wie man das hier machen kann. Das Spielsystem an sich, so wie ich es gelesen und vom Spielen her mitbekommen habe, ist aber eher so, dass der Fokus auf den Punk liegt. Also das heißt, hier sind keine Profis am Werk, die eiskalt jeden Fehler umgehen und perfekt vorbereitet sind. Weiß ich nicht, Jean Reno und Robert De Niro, die da den perfekten Heist planen, sondern es sind halt Leute, die einfach mal reingehen und gucken.
Das ist untermauert auch, wenn nämlich das Kapitel System beginnt, wird auch gleich gesagt, man darf irgendwie jede Regel brechen, finde ich auch gut, macht es dir zu eigen, außer eine, und die untermauert diesen Punk-Charakter von Spielerfiguren können nicht loyal sein zu oder Sympathie haben zu Corporations, den Cops den oder dem kapitalistischen System. Ja. Und ich glaube, das bringt viel des PvP-Potenzials raus. Ja. Also kehrt das quasi nach draußen, weil niemand sich dann doch der Korb zugehörig fühlt und sagt so, ihr habt alle ein Alignment, und das Alignment ist Raging Punk against a Capitalist World. Also,
ne? Rage against the Machine,
Rage against the Machine, ich find's auch super. und das untermauert das Core-Gameplay für mich. Es sind oft an Orte gebundene Aufträge, aber die Aufträge stehen im Mittelpunkt, und alle die Figuren, die man spielt, haben alle Schulden. Das ist ein starker Staat. Die wollen alle diese Schulden abbauen, weil sie irgendjemand verschuldet sind, der das dringend wieder zurückhaben möchte. Das ist auch eine coole deswegen Motivation, macht man Runs. Ja. Genau, so eine klassische OSR-Motivation, passt aber super in den Cyberpunk-Teil rein. Das heißt, man muss gar nicht so arg fragen, hey, warum seid ihr hier? Sondern man kann sagen, hey, da will euch jemand Geld geben und ihr braucht das dringend, und um den zurückzubezahlen. Das hatten wir auch schon mehrfach benutzt bei uns im Prepcast kam das immer wieder vor. Ich glaube, das ist das Core-Gameplay, ne? Get shit done steht im Regelwerk.
Get shit done, ja.
Man geht irgendwo hin, macht einen Job, kriegt Geld dafür, zahlt seine Schulden hoffentlich irgendwann zurück. Und wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht noch ein cooles Teil eingebaut, einen extra Arm oder irgendwie eine Tasche, wo man was reinpacken kann oder Laseraugen oder so. Oder ein neues Gewehr oder so.
Oder Munition.
Oder einfach nur Munition für diese Waffe, die man bekommen hat.
Ich habe eine Merkung, ich habe gesagt, noch ein anderes System, mir ist wieder eingefallen. Hollow Point heißt das System, auch ganz cooles System, by the way. Dieses Profi-Ding irgendwie versucht, oder dass dieses Profi-Ding versucht zu simulieren, auch richtig, richtig cool, hat sehr Spaß gemacht, die Male, die ich das gespielt habe. Ich habe eine Frage und bezüglich des Core-Gameplays, und das ist vor allem für diejenigen interessant, die das nicht nur als One-Shot auf dem Con oder so leiten wollen, sondern wie sieht's mit einer Kampagne aus? Du bist dabei, gerade eine Kampagne zu leiten. Verändert sich da das Core-Gameplay? Wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, was passiert in der Downtime des Zwischenruns? Bespielt man das? Weil das ist zum Beispiel was mir zum Beispiel Shadowrun und Cyborg nicht beantworten. Was passiert zwischen Runs? Dass das Core-Gameplay beider Systeme so Gibson-like irgendwie Runs, das ist klar, aber was passiert zwischendrin? Spiele ich, wie die ihre Schulden drunter leiden und so weiter? Spiele ich das aus? Das fände ich ganz interessant.
Ich hab ne Antwort für dich.
Voll gerne.
Es kommt drauf an. Es ist eine philosophische Frage. Aber ich gebe dir auch noch eine ordentliche. Für mich hat es sich rauskristallisiert, dass das Kernstück immer die Aufträge sind und wir zwischendrin einzelne Szenen oder Posés spielen, wenn sie denn im Mittelpunkt stehen für die entsprechenden Figuren. Und es kommt ein weiteres Element, eine Mechanik zu tragen aus diesem Regelwerk, und zwar die Miserable Headlines, die gewürfelt werden. Immer wenn ein Tag vergeht, würfelt man einen W6 und dann, wenn man eine 1 würfelt, dann passiert was? Gibt es eine Headline,
ein Ereignis. Eine schreckliche Schlagzeile.
Genau, eine schreckliche Schlagzeile. Danke für diese eloquente Übersetzung. Und wenn man die 7. davon würfelt, ist Spiel vorbei, laut dem Regelwerk. Und das, also man muss nicht in W6 würfeln, man kann auch in W100 würfeln und man kann natürlich auch mehrere spielen, aber das ist die Idee, so fühlt es sich an. Und das wird dann bei der Kampagne wichtiger. Und diese Headlines funktionieren genialerweise ein bisschen wie Fronts, die sich nach vorne verschieben, also eigene Agenden von unterschiedlichen Akteuren in der Welt. Da bricht zum Beispiel mal ein Krieg aus zwischen zwei Konzernen. Yeah. Und dann hat man das Gefühl, da passiert was um mich rum. Oder irgendjemand wird sehr reich im Umkreis dieser Spielercharaktere. Und da kommt was ins Rollen, was man dann wiederum bespielen möchte. Aber man zeigt den Spielern eben auch, hey, wenn ihr weiterspielen wollt, müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil jeder Tag ist halt echt, wird gefährlicher, dass die Welt weiter untergeht, wie bei Morgborg auch. Mir gefällt das sehr gut. Gerade diese Headlines sind für mich echt voll der Selling Point, weil ich keine großen Fronten oder Bösewichte vorbereiten muss, sondern ich kriege die quasi mitgeliefert mit dem System. Manchmal ist die Welt lebendig, ohne dass ich als Spieler da was liefern muss so richtig. Und wenn die Spieler die Zwischenszenen gerne bespielen, ist immer die Möglichkeit dazu da. Ansonsten rettet man sich einfach in diese unheimlich schönen Runs, für die Spieler ganz viel Spielzeug bekommen und auch benutzen wollen. Mhm. Und dann macht man einfach mal hier und da einen Auftrag.
Okay, also interessant. Das heißt, Cyborg bietet ja auch keine Mechanik für Downtime an, wie es zum Beispiel, weiß ich nicht, andere Heist-Generatoren, Simulatoren wie Blades in the Dark oder sowas anbieten, sondern es gibt halt diese Schlagzeilen oder dieses Gewürfel.
Ich würde sagen, das ist die Mechanik.
Das ist die, genau, ja, aber es ist es was anderes als ich kann noch Projekte starten und hier und da, sondern es ist halt Free Play zwischendrin, genau. So viel wie notwendig und so wenig wie möglich, weil das Kernstück sind eben die Runs.
Das wäre meine Empfehlung. Genau. Man bedenke aber auch, ich spiele mit natürlich eine gewisse Art von Person gerade eine Kampagne und wir haben großen Abstand zwischen den Spielsitzungen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man einige Downtime-Mechaniken.
Wenn man das jetzt in so einer wöchentlichen Runde spielen würde und immer kürzere Timeslots.
Und die Spieler auch da Lust drauf haben und man das gerne bespielen möchte, dann lädt das schon auch dazu ein und hat die Mechaniken, hat die Zufallstabellen dazu, die das manchmal untermauern. Aber es muss nicht unbedingt bespielt werden. Ich finde persönlich, das ist eine Stärke, hier die Freistelle zu lassen und auch nicht zu viele Mechaniken mitzugeben, weil man sie meistens eigenwillig befüllen möchte. Aber das ist eine Eigenart des Systems. ihr werdet bestimmt auch Downtime-Activities finden, die ihr
also genau, so es ist halt eine Leerstelle. Ne? Es ist halt eine Leerstelle, das muss man halt, das wollte das nur nochmal hervorheben.
Ist richtig,
weil mir das sozusagen da aufgefallen ist. Okay, interessant. Wir haben bei uns im Podcast immer regelmäßig Methoden, die wir verwenden, wenn wir uns einer Prep oder einer Vorbereitung für gewisse Systeme widmen. Wir haben, ich sag mal so, unsere Evergreens, ja, wie irgendwie die Lazy Dungeon Master, Return of the Lazy Dungeon Master Prep-Methode. Wir haben teilweise auch schon andere Methoden bei Vampire Checkliste oder sowas. Genau, ja. So eine Checkliste irgendwie benutzt. Wir haben schon mit Ideekarten gebrainstormt. Wir benutzen Zufallstabellen. Wir haben schon mal mit einem Gnomen-Tarot irgendwie das gelegt.
Tarot-Karten
wir haben neulich jetzt in Dungeon World die Dungeon-Starter als Methode irgendwie recycelt. Also ja, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man vorbereiten kann und so ein bisschen Leitplanken für die Kreativität schaffen kann. Oder irgendwie Katalysatoren für Kreativität erschaffen kann, je nachdem, ganz unterschiedliche Zielsetzungen all dieser Methoden. Was war denn für dich am sinnvollsten, als du Cyborg vorbereitet hast von diesen Methoden? Oder vielleicht auch welche, die wir noch nicht besprochen haben?
Ich versuche immer mit einem starken Start zu beginnen. Das ist aus der Lazy DM Checklist und ich würde auch sagen, die Lazy DM Checklist, wenn ihr eine Session vorbereitet, ist sehr wichtig. Erweitert sie allerdings um diesen einen weiteren Punkt. Wenn ihr einen Run spielen wollt, im besten Falle habt ihr einen Plan von diesem Ort fertig, denn manche Fähigkeiten geben den Spielern die Möglichkeit, vorher den zu scannen oder Blueprints anzufordern oder eine Möglichkeit, einen Überblick zu haben, dann werden die sehr wahrscheinlich aus dem Internet oder was auch immer das da an dieser Welt ist, diesen Plan anfordern können. Dann solltet ihr den haben, der muss nicht beschriftet sein. Jetzt, wenn ihr ein Starter-Abenteuer spielt, habt den einfach vielleicht handy, da ist er schon drin. Ansonsten habt ihr immer das Location-Pad, wo ihr einen Plan rausnehmen könnt. Den würde ich auf jeden Fall zumindest mal mit reinnehmen in diese Checkliste. Also irgendwie so starker Start, ein paar Szenen, NPCs, ein paar Gegner und dann eben einen Run. Und da kommen wir dann zu dem Teil, wo es schon sehr methodisch wird.
Ich habe eine Frage noch an der Stelle. Und zwar
kommt gleich zu den Runs.
Ja, genau. Und zwar in der Checkliste ist meiner Meinung nach eins der dominantesten Tools, die da drin sind, sind die Secrets. Also das heißt Geheimnisse und Hinweise, ja, Secrets and Clues, die man irgendwie auflistet, 10 Stück oder mehr und die irgendwie, denen man sich bedienen kann, um zu improvisieren, so ein bisschen. Benutzt du das auch in Cyborg? Weil das hast du jetzt nicht aufgezählt.
Ja, wir haben es auch schon benutzt. Ich würde die Frage ist, würdest komplett du es immer empfehlen? Würde ich es komplett empfehlen? Ja, ich würde die Checkliste komplett empfehlen von Sly Flourish. Auch die Geheimnisse. Ich glaube, die Geheimnisse müssen nicht auf 10 immer liegen, aber es ist gut, sie zu haben. Und sie bringen oft bei dem Run noch wichtige Infos mit, die man den Spielern mit an die Hand geben kann. Wenn ihr ein fertiges Abenteuer spielt, wird das wahrscheinlich da schon mitgeliefert sein. Ja. Das heißt, ihr müsst nicht mehr so viel Arbeit machen. Wenn ihr ein freies Spiel macht, hilft es doch sehr, ein, zwei Geheimnisse zum Auftraggeber zu haben, die man rausfinden kann. Zu dem Ort, zu den Gegenspielern, zu den Monstern.
Ich finde es auch cool, dass weil Secrets eine gute Möglichkeit vielleicht als Tipp sind und es gilt für jedes System, die Welt figurenzentrierter zu machen, also auf die Spielerfiguren zuzuschneidern. Weil warum nicht, ja? Rausfinden, wenn ich jetzt an deine Cyber-Kampagne denke, warum nicht wo rausfinden, dass irgendwie die Gang von der eiskalten Killerin Taki, eine deiner Spielerfiguren, doch irgendwie noch dahinter steckt, die Gang, aus der sie ausgestoßen wurde oder sowas, das da irgendwie noch so, ja, also, wer hat denn überhaupt das Geld bekommen, das da abgebucht wurde? Ah, das ging zu Takis alter Gang, genau. Ja. Also, solche Secrets, das ist, glaube ich, immer cool und das, selbst wenn ihr so ein vorgefertigtes Abenteuer spielt, kurz sowas sozusagen irgendwie aufschreiben, ja, vielleicht sogar mit Blanks und dann füllen, wenn es nur ein One-Shot ist, ist auch cool. Ja. Mach ich auch schon öfter.
Und auf jeden Fall bei der Charaktererstellung, wenn ausgewürfelt wird, auch mitschreiben, denn diese Dinge werden mit ausgewürfelt, diese Tabellen werden euch das mit in die Hand geben. Die tropfen manchmal so richtig vor Hooks, da würfelt jemand aus, du hast die Informationen bekommen von Datenpunkten, wo unheimlich viel Geld abgezwackt wurde und du weißt nicht, für was oder von wem, aber es ist hochbrisant.
Ja.
Dann kann man sich als Spielleiter schon überlegen, hey, wer ist eigentlich dahinter? Das könnte ein Secret werden, das kann man benutzen.
Ja.
Und da, das kann man auf jeden Fall mit, mitnehmen.
Genau. Du wolltest was zu Dungeons sagen.
Ich wollte was zu Runs
sagen. Ah, Runs, Entschuldigung, ja.
Genau, was ist der Unterschied da? Ich glaube, ein wichtiges Tool, was ich auch immer wieder benutze, ist im Regelwerk selbst drin. Und das sind zufällige Runs zu generieren.
Auch auf der Homepage zu finden.
Auch auf der Homepage zu finden. Als digitales Tool könnt ihr einfach reinklicken. Und ich würfel da gerne drauf aus, weil da auch zufällige Belohnungen mit drin sind und zufällige, ich sag jetzt mal so, Twists. Und die sind echt, ich glaube, bis man die erschöpft hat, dauert es ein bisschen. Da muss man schon mal so 7, 8 Runs gespielt haben, bis man da keine Lust mehr drauf hat, diese Prompts zu sehen. Mich inspirieren die oft. Und ich habe das Gefühl, ich kann dann daraus sehr gut eigene Runs entwerfen. Was auch noch sehr stark ist, sind die Runs auf donjon.bin.sh. Falls ihr Donjon nicht kennst, auch großartig, generiert zufällige Dinge. Da gibt es auch eine Cyberpunk-Abteilung und der macht auch zufällige Runs. Das sind meistens nur so 1, 2 Sätze. Die helfen aber auch schon als Ideenkatalysatoren, um sowas reinzugeben, als den ersten Funken. Generell gilt, Cyborg-Tabellen sind stark zum Vorbereiten. Auch ein starkes Tool am Tisch, zum Beispiel die Zufallstabelle W100, was passiert in der Stadt. Wenn die Spieler irgendwo hingehen, würfelt man drauf und ist dann selbst noch da überrascht, was da tatsächlich passiert. Das würde ich auf jeden Fall mit in den Prep nehmen. Und was würde ich noch sagen? Ich glaube, der Five-Room-Dungeon, also der Fünf-Raum-Dungeon mit der,
funktioniert
mit der schwierigen Schwelle, ist, glaube ich, eine starke Methode.
Genau, Five-Room-Dungeon funktioniert Twist. Auch gut, ja, dafür.
Genau, das heißt, einfach nur die Checkliste davon zu machen, einmal was, was die...
Lucky Flight Casino ist eigentlich auch ein Five-Room-Dungeon, ne?
Ist nah dran zumindest,
also nah dran, ja.
Genau, hat einige Aspekte davon. Eine Sache, die ich noch gerne mache, wenn ich Runs designe, die oft schon im Location Pad bedacht ist, sind mehrere Eingänge zu haben, mehrere Loops, dass man sich frei bewegen kann im Dungeon, also kein Schlauch, sondern eher so wie so ein Netzwerk, dass man hier und da mal auch wechseln kann und eine freie Erkundung des Dungeons zu ermöglichen, die im besten Falle noch einen so einen Twist hat mit vertikalen Teilen drin und so. Und dann hat man eigentlich einen ganz guten runden Dungeon und die Spieler können sich frei bewegen. Das ist Jaquazing the Dungeon, heißt das. Nach General Jaquaze benannt, ist auch eine Methodik des Dungeon Designs.
Okay.
Würde ich auch sehr empfehlen. Ist auch OSA-Standard mittlerweile.
Okay, cool.
Haben wir noch was hinzugefügt? Wir haben nicht arg viel anderes dazu gemacht.
Nee, wir haben nicht viel anderes benutzt, weil du durch die, und das finde ich ist für mich fast das A und O hier, du jedes Mal mit einem vorgescripteten Dungeon gekommen bist, den du selbst vorgescriptet hast über die Zufallstabelle, ausgewürfelt und wenn dir was nicht gefallen hat, hast du es ersetzt und bist gekommen mit einer Outline, wusstest überhaupt nichts darüber und das als Gerüst zu nehmen und da dann reinzugehen mit anderen Prep-Methoden wie eben der, Lazy DM-Checkliste oder irgendwie einen random Dungeon aus dem Location-Pad rausholen und einfach mal gucken, okay, wie können wir das da jetzt irgendwie drauf passen? Okay, das Schiff finde ich cool, dann ist es wohl irgendwie auf einem Schiff. Cool, nehmen wir so, ja, und dann machen wir das irgendwie passend. Ich glaube, das ist cool. Ein Five-Room-Dungeon da drauf zu drücken, kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist alles gesagt dazu. Wir haben jetzt keine groß anderen Methoden verwendet. Ich kann mir vorstellen, dass viele der anderen Methoden, die wir schon benutzt haben, auch funktionieren würden. Ich sehe aber keine grundlegende Notwendigkeit, weil du durch die Dungeon oder durch die Run-Struktur immer eine vorgegebene, relativ klare Linie hast. Und da brauche ich jetzt nicht mit ID-Karten so eine ganz offene Prep oder mit irgendwie Tarot oder sowas.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und die Checkliste erdet einen auch, dass man wirklich alles drin hat, soziale Kontakte, Belohnungen und so weiter. Und das eigentlich kann man auf jeden Fall ganz gut darauf anwenden.
Cool. Ja. Okay. Du hast jetzt schon einiges gespielt, wir haben schon einiges vorbereitet. Ich glaube, wir haben insgesamt, weiß ich gar nicht, 8 Runs oder 6 Runs oder sowas vorbereitet. Kann das sein?
4, 5, 6, ja,
kommt 6, schon also hin. Also 6 mindestens. Und plus noch den großen Kampagnenende-Run und so weiter. Und haben auch schon drüber gesprochen, noch über Lucky Flight und so. Also ich glaube, es sind schon echt einige. Was sind denn so Stolperfallen, die das System und das Prep uns irgendwie dabei stellt?
Ja, ich glaube, eine der größten Fallen haben wir schon angesprochen, nämlich die Planungsphase. die habe ich immer verhindert über einen Timer. Ich weiß nicht, ob ein Timer der richtige Weg ist.
Ja, ich, da habe ich, hab ich eine Meinung dazu. Ja.
Genau,
ja.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob man unbedingt Shopping für Ausrüstung rein oder nee, raus nehmen raus. Sollte. Ich finde es manchmal okay, wenn die Gruppe dann tatsächlich shoppen geht, aber ich fände es nett, wenn es zwischen den Abenden passiert, ja. an denen man spielt, oder Tagen passiert, an denen man spielt. Da würde ich auch sowas ja, vielleicht reinbringen wie, ah, wenn ihr was machen wollt zwischen den Abenteuern, schreibt mir doch mal oder schreibt das in unser ja. Discord. Wenn ihr sowas habt, ich glaube, sehr dankbar dafür, dass man ja. das nicht aufbläst. Ich persönlich als Spielleiter finde den Timer am Tisch vorm Run, ihr habt jetzt 30 Minuten, um zu planen, stark, aber ich meine, du hast eine Meinung dazu, hast du ja. schon selbst gesagt.
Also mein Problem, mein Hauptproblem bisher als der, aus der spielenden Perspektive, die ja eine zentrale Perspektive ist.
Das sind die meisten am Tisch.
Ja. Genau, sozusagen die Perspektive der Mehrheit, ja,
ja,
war, und es lag gar nicht am Timer, den Timer finde ich okay, ich finde nur, und das ist tatsächlich was, was ich ganz häufig bei so heißt fokussierten Spielen habe, sowohl als Spielleitung als auch als Spieler, ich finde es immer massiv schwer, Ansatzpunkte zu schaffen, mit denen ich interagieren kann. Also das heißt, ohne dabei in eine irrsinnig detailreiche Planung zu verfallen, weil das ist nämlich das, was dann das Extrem, da ist man ziemlich schnell. Ich beschreibe dir, da sind Kameras, da ist das, du siehst hier, wie die Leute rein und raus gehen und da ist das und das. Dann hast du die drei Eingänge gezeigt, hast aber auch drei Widerstände gezeigt und dann geht's in die Planung und das Ganze rattert sich hoch. Was du ja versucht hast, war eigentlich ein Blades in the Darkigen Ansatz, nämlich sucht euch einfach euren Punkt, an dem ihr rein wollt, raus. Und recherchiert. Das hast du nicht so gesagt, aber das war das, was ankam. Hier sind drei Eingänge, ihr wisst gar nichts darüber, ihr könnt jetzt versuchen, nochmal was rauszufinden, ihr habt 10 Minuten Zeit. Und dann haben wir so, das fand ich okay, aber das war schwierig für mich, weil ich das so, und ich glaube, es geht vielen Leuten auch so sozialisiert wurde im Rollenspiel, dass ich das ja planen will, ja, dass ich vorbereitet sein will, weil in meinem Kopf noch das, ich bin ja ein Profi-Ding drin war. Ein bisschen. Ja. So, und da weiß ich nicht, ob da vielleicht ein bisschen mehr, also so als Tipp auch, etwas mehr Interaktionsspielraum, Ansatzpunkte, Gerüchte, keine Ahnung, irgendwie da sind. Und da können vielleicht, gerade eben haben wir Prep-Methoden, so Secrets auch zu benutzt werden. Wenn das so Clues und Secrets sind, ah ja, es gibt diesen Eingang oben, hast du gehört, von einem Freund, der hat eine Bekannte, deren Cousin arbeitet da drin in dem Casino. Und der hat gesagt, über die Treppe gehen die Angestellten rein. Da kann man aber nur über den Fahrstuhl nach unten. Sowas, weißt du, solche Infos finde ich auch interessant. In Kombination mit dem Timer. Weil das lädt natürlich sonst zu ein.
Das untermauert sonst halt die Planungsphase auch mit Informationen. Die Spieler haben das Gefühl, ich befülle es mit Informationen, deswegen müssen sie da darüber reden und das benutzen. Ich will eigentlich in dem Fall immer nur eine Entscheidung. Wo geht ihr rein? Und ich möchte eine Pluralisierung der Spielsituationen haben. Also ich will nicht, dass alle vorne reingehen, sondern dass noch mal einer den Seiteneingang nimmt, weil ich den Dungeon ja mehrmals spiele und das auch unterschiedlich interessant finde. Ich glaube, der Timer ist ein Behelfsmittel, der auf Cons ganz okay ist. Und ich verbinde den Timer immer mit einer Ansage. Ich sage, ihr habt jetzt 15 Minuten, um zu planen. Ihr könnt würfeln auf Fähigkeiten oder euch umschauen, weil viele Klassen auch so eine Spionagedrohne oder sowas haben, sonst könnten die gar nicht benutzen. Oder der Hacker möchte bestimmt Infos dazu rausfinden. Und dann sage ich immer, wenn der abgelaufen ist und ihr habt noch keine Entscheidung getroffen, dann geht ihr vorne rein, weil ihr seid Punks. Und das funktioniert ganz okay auf Cons.
Ja.
Ich würde auch sagen, es ist nicht perfekt, aber es tut das, was es soll. Das beschleunigt das Spiel und wir kommen schnell zu dem, wo wir hinwollen, nämlich zu dem Erkunden des Dungeons eigentlich. Also wir reden jetzt hier von Lucky Flight Casino, muss man dazu sagen, also von dem Standard-Dungeon. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Darüber hinaus habe ich eigentlich keine weiteren Empfehlungen, was diese Prep, also nicht Prep, sondern so eine Vorbereitungszeit der Spieler angeht. Wenn euch das Spaß macht, ist das okay, dann könnt ihr das machen.
Na klar,
wenn ihr genug Zeit habt, könnt ihr da auch ganze Tage mit verbringen. Seid euch nur dessen bewusst, es kann auch komplett dann nach hinten losgehen und sowas. Eine Sache, die noch schwierig ist, ist die Hacking-Thematik. Das ist ein klassisches Cyberpunk-Problem. Ja. Es wird, früher war es manchmal so in anderen Systemen, dass die Hacker gar nicht mit dabei waren. Die saßen irgendwo weit weg und waren nur so abgeloadete Leute, irgendwie, so irgendwie 14 Staaten weiter auf einer Insel waren, unauffindbar oder so. Das soll hier nicht so sein. Die Hacker sollen mitlaufen. Es sind auch alles verbrannte Hacker, wenn es Hacker sind. Das heißt, die sind auch alle eigentlich schon ganz am Boden gelandet. Die können auch nicht mehr so alles, was sie das früher haben. Und es sind mehr wie Zaubersprüche, aber eure Spieler werden Dinge hacken wollen.
Ja.
Tendenziell würde ich da ja sagen. Das haben wir vorhin schon mal gesagt. Ja. Und ich glaube, es ist auch eine Sache, wenn das nicht zu groß wird und nicht sehr viel Zeit braucht, dann ist es möglich, mit so einem Cyberdeck auch eine Sauna zu erhitzen. Vielleicht irgendwie eine Tür zu knacken oder sowas. Aber behaltet das so ein bisschen im Rahmen, lass es nicht ständig zu und lass nicht alles vom Hacker machen. Sag dem auch manchmal, das ist zu groß, da musst du jetzt rausgehen und brauchst eine Stunde Zeit. Das machst du nicht, wenn ihr da drin seid. Da brauchst du richtig Zeit dazu. Und ansonsten muss er halt diese Apps benutzen wie Zaubersprüche. Das ist eine Hürde, aber wenn man über die drüber ist, also das ist eine gedankliche Hürde für den Spielleiter. Wenn man über die drüber ist und einfach zu sagen, ja manchmal lasse ich es zu, manchmal nicht. Wenn da so ein Knotenpunkt ist und man kann sich da wirklich auch einloggen, dann geht das. Ich glaube, das ist die beste Herangehensweise. Ja, finde ich eine sehr gute
Herangehensweise. Der hat sich übrigens von der spielenden Perspektive aus nicht so angefühlt. Hat sich so angefühlt, als sei das so auch gedacht und es hat sich sehr belohnend angefühlt, es zu machen. Mhm. Gleichzeitig hat sich es aber nicht bestrafend angefühlt, dass du gesagt hast, das ist jetzt zu oft passiert oder so. Also es war gut, ich glaube, es ist eher eine Hürde, die ihr als Spielleitung.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die unterschiedlichen Eingänge zu wählen unter Zeitdruck ganz gut funktioniert hat bei deiner Gruppe, auch wenn du als Spieler vielleicht etwas Frust gefühlt hast, aber ihr seid die einzige Gruppe, die über alle Eingänge reingegangen ist, gleichzeitig.
Das stimmt, Das
war auch auf jeden Fall eine Entscheidung, die sehr punkig war.
Ja, die war sehr punkig.
Innerhalb von 10 Minuten getroffen wurde.
Ja, das stimmt.
Fand ich sehr stark.
Cool.
Ich glaube, wenn ihr das spielt, behaltet ein bisschen die Leichtigkeit im Blick, die das Spiel mitbringt. Das wäre so ein Du. Also versucht nicht zu verkopft zu sein und fühlt ein bisschen auch in die Punks rein. Lasst euch inspirieren von Prompts. Nehmt die Regeln nicht zu ernst. Brecht lieber eine Regel, damit ein Spieler Spaß hat, solange das nicht andere Spieler komplett kaputt macht.
Ja.
Und lass die Spieler wirklich cool sein und dann halt auch wirklich, lass die Spielerfiguren auch sterben. Also macht's auch gefährlich und lasst auch mal einen Run wirklich enden. Zeigt mal, wie bösartig alles ist und Do's cool, and Don'ts.
Ja, ich glaube, über Don'ts haben wir schon ausreichend gesprochen, ja.
In The Sprawl gibt es eine schöne Formulierung, die heißt irgendwie so, nimm es, mach es chrom, gib ihm irgendwie einen Corporation-Namen dazu und dann mach's dreckig.
Ja,
das finde ich auch richtig stark, so versucht wirklich so einen dunklen, cyberpunkigen Zugang dazu zu finden.
Gib allem alles ist kaputt. Gib allem einen Namen. Alles hat eine Firma, die das herstellt, eine Corporation. Ja. Alles hat Werbung. Das ist übrigens ein ganz großes ganz großes Kompliment. Das ist der Mirko zu bescheiden, um das hervorzuheben. Deswegen werde ich das machen. Eine der coolsten Sachen, die du gemacht hast, ist dieses Pop-Up-Werbeflotten. Also alles zu überströmen mit dieser Pop-Up-Werbung in Augmented Reality, das ständig immer, du sagtest hier im Podcast immer dieses Chompers, ja, und so, dass das immer irgendwie Mario's Grill, you kill it, we grill it und der ganze Kram, ja, diese ganzen Werbesachen, das einfach auch so mit reinzubringen und allem einen Namen zu geben, das ist cool, das wäre ein ganz großes Du an der Stelle.
Auf jeden Fall. Da als Ressource dazu, wenn ihr auf den Morgborg Discord geht, da gibt es einen Cyborg-Channel und da werden Ads gepostet.
Das ist cool.
Aber das sind nicht wirklich Werbung, sondern es sind sozusagen intradiegetische Cyber-Werbungen aus dieser Welt. Und daher habe ich das auch und manchmal gefällt mir eine und dann schreie ich meine Spieler während der Session damit an und die denken sich alle, warum machen wir das eigentlich?
Ich habe eine letzte Frage noch.
Gerne.
Und zwar, so viel du willst. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, die Antwort ist, wobei, ich weiß nicht, ob sie so einfach fällt. Und zwar, wenn jetzt da Leute da draußen sind, die sagen, ey, Cyberpunk, hab ich eh Bock drauf, Cyborg, kannte ich vorher noch nicht oder habe schon länger überlegt, es zu leiten und jetzt habe ich umso mehr Bock, nachdem ich diese Folge gehört habe. Was würdest du denn empfehlen als Start für an den Tisch? Also wir haben drüber geredet, was muss ich mitbringen, was muss ich gelesen haben und so weiter. Du hast gesagt, lest das Abenteuer. Was würdest du denn empfehlen für einen Run für das erste, für die erste Sitzung? Egal ob One-Shot oder Kampagne. Was würdest du empfehlen?
Okay. Sehr gute Frage, ja. Ich glaube, die Idee ist, dass man einen Run mitbringt, der alle Spielertypen abholt und deswegen relativ offen ist und auch mal testet, wer wie viel Spaß an was hat. Und da eignet sich eigentlich nichts besser als der Run im Buch. Der hat mehrere Vorteile. Erstens, er legt euch, wenn ihr das Buch habt, in Papierform vor. Das heißt, ihr werdet nicht von irgendwas abgelenkt und müsst euch nicht irgendwie mit einem Tablet rumschlagen, was natürlich auch geht. Aber er ist relativ gut und ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Der Dungeon funktioniert gut, der 3 Ebenen. Es gibt einen sehr guten Twist am Ende, nämlich das, was man sucht, ist eine, also man sucht eine Datenbank, ist aber tatsächlich ein Mensch, der nicht vergessen kann, in den alles gespeist wird. Deswegen ist es off the grid und man muss dann ganz fürchterliche, unmenschliche Entscheidungen treffen, den nämlich mitzunehmen oder ihn umzunieten oder zu vernichten. Man kommt irgendwie zwischen die Fronten. Es gibt, ist noch ein anderes Team da, die irgendwie auch gerade sich das Casino anschauen. Das würde ich auf jeden Fall vorbereiten. Schaut euch das Lucky Flight Casino an.
Ich und fand auch die.
Macht einfach.
Ich fand aber auch die, auch das Reaper Repo, da haben wir schon häufiger gesprochen, finde ich auch stark, weil es diese Party ist, weil es hat ein bisschen mehr einen OSR-Ansatz noch. Also es hat so dieses, du kannst mit allem, in jedem interagieren.
Ein bisschen mehr Gonzo.
Und es ist auch nicht so feindselig, sondern es hat mehr Fun. Ich fand, das hat mehr Fun-Charakter
gehabt. Der Reaper Repo ist auch super stark. Ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Wenn der abgedruckt wäre, würde ich den empfehlen. Er ist etwas kleiner, aber den findet ihr, ist auch ein offizieller Run auf sci-borg.io. Da ist der auch komplett kostenlos verfügbar. Oder wenn ihr das Location-Pad gekauft habt, kommt der auch als Poster mit. Das ist ganz cool, ist dann so ein A3.
Cool.
Richtig, richtig schön. Und da geht man auf eine Party und muss einem einem Gladiator, der in so einer Kill-Arena ist, muss man die Beine wegnehmen, die er schon dran hat und sowas. Ja, also und man ist aber auch auf dieser Party irgendwie unterwegs.
Total Gonzo, ja, ist aber cool. Ja, also,
ich finde das super. Und je nachdem, was für eine Gruppe ihr habt oder welchen Timeslot ihr habt, Reaper Repo ist etwas lockerer, etwas eskalativer und hat nicht so einen starken Run-Ansatz, weil man die Waffen draußen lassen muss. Das fühlt sich dadurch ein bisschen mehr wie mehr wie so eine Party an. Das ist so ein Palette, wie so ein Palette-Cleanser fast schon für so andere Systeme. Hat auch ein paar lustige Twists dann in der Erzählung am Ende und ich glaube, für eine kürzere Session würde ich eher das empfehlen. Vielleicht für einen Con auch, aber selbst, also Lucky Flight
ging auf den Con gut.
Das ist schon ein starkes Abenteuer. Sind beide super. Spielt sie auf jeden Fall beide, wenn ihr könnt. Aber erste Session, würde ich sagen.
Da dann eben weiterspinnen. Da habe ich am Anfang ja schon drauf verwiesen. Wir haben ja versucht, irgendwie aus diesen einzelnen Runs ein bisschen eine Kampagne zu drehen. Einfach mal Play to Find Out auf sich zukommen lassen. War dein Ansatz oder euer Ansatz in der Runde? Einfach mal Runs, auf die du Bock hast, spielen und dann mit den zusammen mit diesen Schlagzeilen, die man auswürfelt, gucken, wohin geht's, was ist der Bösewicht-Konzern am Ende sozusagen, der Antagonist. Ja, und
ich finde auch
einfach daraus dann einfach was basteln.
NPCs wiederkommen lassen, wieder stark, benutzen, Handlungen quasi nehmen. Benutzen. Und dann auch mal schauen, so, hey, was hatten die nochmal bei der Erstellung gesagt? Wo ist nochmal dem sein bester Freund verschollen gegangen? Der kommt dann auch auf den Plan. Klar. Und daraus ergibt sich dann sehr wahrscheinlich der ein oder andere Strang. Und wenn der sich nicht ergibt, habt ihr immer den besten Strang überhaupt in der Hand. Weil die sind alle verschuldet. Die sind alle so dermaßen verschuldet. Die können sich gar nicht leisten, keine Runs zu machen. Und dadurch habt ihr sie eh schon in der Hand. Und wenn ihr es gut gemacht habt, haben die Spieler wahrscheinlich auch Lust. Das System wird euch da viel tragen, weiterzuspielen. Und ich glaube, also mich hat Cyborg sehr abgeholt. Es ist fest in meinem Repertoire drin. Es ist sogar so kompatibel mit Morgborg, dass man theoretisch auch die Dungeons von dort einfach spielen kann. Content ist fast endlos, dadurch, dass es so eine offene Lizenz ist. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch eintauchen und sich ein bisschen inspirieren lassen. Es ist wie so ein Lifestyle-Produkt geworden für mich, wo ich jetzt auch am Ende von der Kampagne echt sagen kann, so, ja, gute Arbeit, würde ich weiterempfehlen.
Deswegen machen wir die Themenfolge.
Schaut es euch auf jeden Fall an. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt oder sowas, gell?
Wir einfach bitte an uns, ja, auf jeden Fall.
Egal wo.
Cool. Ja, das war praktisch das Cyborg-Vorbereitung. Wie bereite ich das eigentlich vor? Ich hoffe, dass keine Fragen mehr offen geblieben sind. Soll es so sein, wendet euch an uns. Wir sind da immer froh drum, wenn ihr uns Fragen stellt und versuchen, die möglichst zeitnah zu beantworten. Dann wünsche ich dir, Mirko, eine rollenspielreiche Woche. Euch da draußen natürlich auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war der Rollenspiel-Prepcast. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt uns doch einfach auf Twitter. Dort findet ihr uns unter @rpp_cast. Oder auf Instagram, dort findet ihr uns unter Rollenspiel-Prepcast.